NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Das Thema Corona ist wieder ganz oben auf der Tagesordnung heute im Bundestag mit einer pathetischen Rede der Kanzlerin, die wir auch kommentieren, und nüchterner mit den gestern beschlossenen neuen Regeln, die die Bundesländer jetzt umsetzen müssen. In den USA steht heute das chaotische TV-Duell zwischen Joe Biden und Donald Trump im Mittelpunkt. Darüber sprechen wir mit unserer Korrespondentin in Washington. Und manche EU-Staaten beschneiden die Medienfreiheit und die Rechtsstaatlichkeit, und die EU-Kommission will jetzt einen Rechtsstaats-TÜV dagegen in Stellung bringen. Vieles ist in Corona-Zeiten ja ganz anders als sonst. Das gilt auch für die Haushaltswoche im Bundestag. Wir konnten gestern schon hören, dass der Gralshüter der schwarzen Null, Finanzminister Olaf Scholz, nun fast 100 Milliarden Euro neue Kredite aufnehmen will, um die Herausforderungen der Pandemie finanziell zu stemmen. Und auch heute in der Generaldebatte, die ist ja üblicherweise eher eine Generalabrechnung, da gab es ganz ungewohnte Töne, und zwar von der Bundeskanzlerin aus Berlin, Georg Schwarte.
Generaldebatte, 45 Minuten lang alles wie immer. Opposition schimpft, Merkel erklärt nüchtern. Dann aber kam es anders, wurde denkwürdig.
Kann da nicht nach der üblichen Routine verfahren, wenn die Zeit der Pandemie keine Routine kennt,
sagt eine bis dahin unkonzentriert wirkende Kanzlerin. Sie zögert einen Moment, um dann eine, vielleicht ihre, Corona-Rede zu halten.
Und deshalb wende ich mich zum Schluss meiner Rede noch einmal direkt an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und an Sie alle, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Die sonst so nüchterne Kanzlerin spricht auf einmal von Nähe, von Berührung, die auch sie vermisse.
Wir erleben zurzeit, wie die Vorsicht nachlässt, wie sich alle wieder nach Nähe sehen, nach Berührungen, nach Gemeinsamkeit, nach Feiern. Das spüre ich selbst. Da geht es mir nicht anders als anderen.
Da wird es sehr still im Saal. Alle merken, diese Merkel angefasst, emotional. Sie nutzt, was ihr bleibt. Allein das Wort, um zu überzeugen. Es dürfe, sagt sie, keinen zweiten Shutdown geben, kein noch einmal der erlebten Grausamkeiten.
Dass ein sterbender Mensch im Krankenhaus oder im Pflegeheim mutterseelenallein sterben muss, weil seine Liebsten ihm zum Abschied nicht die Hand halten müssen.
Da klatschen sie und Merkels Stimme wackelt, als sie fortfährt.
Ich spreche hier, weil ich Kinder und Jugendliche in den Kitas und in den Schulen sehen will.
Selten war diese Kanzlerin so offensichtlich berührt und bemüht, den Menschen zu sagen, hört hin, achtet aufeinander, redet miteinander über die Krise. Denn auch das sagt sie mit Blick auf Masken, Muffel und Corona-Leugner.
Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben.
Bei der AfD sahen sie das anders. Natürlich, die Einschränkungen überzogen, hysterisch, sagt Alexander Gauland unter den wütenden Zwischenrufen der grünen Britta Hasselmann.
Es wird Zeit, die Beschränkung der Grundrechte zu beenden und die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen. Halten Sie den Mund, Frau Hasselmann.
Frau Hasselmann hielt den Mund nicht, und Anton Hofreiter, der Grüne, Naturwissenschaftler wie Merkel, offenbar angesteckt von Merkels Pathos, legt nach.
Ein Virus hebt seit Monaten die Welt aus den Angeln, dass wir uns die Erde de facto untertan gemacht haben. Diese Vorstellung erweist sich als ganz krasse Illusion.
Was war noch an diesem denkwürdigen Generaldebattentag? Wahlkampf war noch. SPD-Fraktionschef Mützenich lobte, ohne rot zu werden, den chefroten Finanzminister-Kanzlerkandidaten Scholz.
Olaf Scholz ist der richtige Kanzler für Deutschland, meine Damen und Herren.
Da musste sogar Merkel still lächeln und lächelte weiter, als der linke Bartsch auf Söder und Laschet zu sprechen kam.
Die Pandemiebekämpfung wird immer mehr zu einer Bühne für das Vortanzen der Merkel-Erben. Was den Ministerpräsidenten aus Nordrhein-Westfalen und aus Bayern nützt oder schadet, das darf aber überhaupt kein Kriterium sein.
Merkels Kriterium, heute allein die Frage, was nützt gegen Corona? Solidarität und Rücksicht, aber Zuversicht eben auch, so die Botschaft einer Kanzlerin, die ihre vermutlich letzte Haushaltsgeneraldebatte in diesem Amt mit Hoffnung und zitternder Stimme beendete.
Ich bin sicher, das Leben, wie wir es kannten, wird zurückkehren. Die Familien werden wieder feiern, die Clubs und Theater und Fußballstadien wieder voll sein. Und was für eine Freude wird das sein.
Aus Berlin war das ein Beitrag von Georg Schwarte. Eine ungewöhnliche Diskussion also und eine ungewöhnlich emotionale Ansprache von Angela Merkel heute im Bundestag. Und es war wohl die letzte Generaldebatte, an der Merkel als Bundeskanzlerin teilgenommen hat. Bei der nächsten Haushaltsdebatte im kommenden Jahr dürfte vermutlich ein anderer Kanzler oder eine andere Kanzlerin gewählt worden sein. Franka Welz kommentiert.
So wie heute habe ich Angela Merkel noch nie erlebt. Es hat eine Weile gedauert, aber am Ende war ihre Rede womöglich der stärkste Merkel-Moment in ihrer langen Kanzlerschaft. Und es gab durchaus eine Reihe von Schlüsselmomenten. 2011, ihr Umdenken in der Energiepolitik nach dem schweren Störfall in einer Atomanlage im japanischen Fukushima infolge eines Tsunami. Deutschland könne nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sagte Merkel damals. Es folgte die Entscheidung für den Atomausstieg bis 2022. Hier sprach und handelte die Physikerin. 2015 Merkels Entscheidung, Hunderttausenden Geflüchteten nicht die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Sie wurde schon mal emotional, wenn sie sich gegen Kritik verteidigen musste. Unvergessen ihr Satz, wenn man sich noch entschuldigen müsse, dafür in Notsituationen ein freundliches Gesicht zu zeigen, dann sei das nicht ihr Land. Hier sprach eine, die aus humanitärem Antrieb handelte und einem Gebot der Menschlichkeit folgte. 2020, im Jahr der Corona-Pandemie, ist es anders. In dieser Krise erleben wir Angela Merkel in all ihren Facetten. Die Wissenschaftlerin mit Durchblick, die erklären, begründen und nötigenfalls auch vorrechnen kann. Die Regierungschefin mit Überblick. Die Kümmerin, die sich auch emotional exponiert, mit einer bemerkenswerten Intensität und Dringlichkeit, bis zur gelegentlich leicht gebrochenen Stimme während ihrer heutigen Rede. Wer Merkel zuhörte, sah eine verletzliche Kanzlerin, die einräumte, dass auch ihr Nähe und Berührungen fehlten und der es gelang, dabei aufrichtig und unprätentiös zu wirken. Corona treibt Merkel aus ihrer Komfortzone, lässt sie ins Risiko gehen, ihre Sorge in einem Ausmaß zeigen, das so nicht zu erwarten war und doch angemessen wirkt. Denn es zeigt, wie epochal dieser Moment ist, den wir gerade durchleben. Es zeigt, Merkel ist klar, dass kein Gesellschaftsbereich von der Pandemie unberührt bleibt. Unser Arbeits- und Sozialleben, Wirtschaft und Kultur, die Bildungschancen unserer Kinder. Es zeigt auch die Grenzen der mächtigsten Frau Deutschlands, wenn nicht Europas oder der Welt. Denn viel mehr als gut zureden und Rahmenbedingungen schaffen, kann sie im Grunde nicht tun. Das konkrete Management der Corona-Pandemie liegt bei den Bundesländern. Selbst die Kanzlerin muss, wie wir alle, darauf vertrauen, dass die schon an einem Strang ziehen werden. Und, auch das wurde heute klar, Angela Merkel weiß das. Und doch will sie sich daran messen lassen, wie Land und Gesellschaft durch diese Krise hindurchkommen. Sie macht deutlich, ich tue, was ich kann, aber ich brauche euch, Parlament, Länder und vor allem Bürgerinnen und Bürger. Wahre Stärke liegt oft darin, Schwäche zu zeigen. Und wie sie das heute getan hat, zeigt einmal mehr, was für eine Ausnahmeerscheinung in der Politik Angela Merkel ist. Insofern war die heutige Generaldebatte vor allem ihre Stunde, die Stunde der Kanzlerin.
Angela Merkel und ihre letzte Generaldebatte im Bundestag als Kanzlerin kommentierte Franka Welz im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Eine Obergrenze für die Anzahl der Gäste bei Feiern daheim, für Feste in Lokalen sowieso, ein Bußgeld für Besucher von Lokalen, die falsche Namen und Kontaktdaten angeben. Das sind die wichtigsten Beschlüsse, die die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten der Länder gestern beschlossen haben, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Wie das konkret aussieht, wie hoch beispielsweise so ein Bußgeld sein soll, das entscheidet jedes Bundesland für sich. Und was das für Nordrhein-Westfalen heißt, das weiß Stefan Lauscher.
Wer sich beim Besuch im Restaurant mit falschen Angaben in die Listen einträgt, muss künftig zahlen, und zwar kräftig. 250 Euro Bußgeld werden für Falschangaben ab morgen in Nordrhein-Westfalen fällig, die nicht der Wirt, wie es gestern noch hieß, sondern natürlich der Gast zahlen muss. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann redete sich in dieser Frage gleich mal ein bisschen in Rage.
Wenn man am Tisch sitzt mit mehreren Leuten und einer meint, er muss der Spaßvogel sein und da Donald Duck hinschreiben, dann finde ich schon, dass die anderen immer sagen, hast du eigentlich noch alle Tassen im Schrank? Wir haben Berufsgruppen in Nordrhein-Westfalen, die sind durch die Pandemie wirtschaftlich ruiniert. Und diese Spaßvögel, die müssen einfach mal wissen, ich finde es auch keine Spaßvögel, diese Leute müssen einfach mal wissen, dass das, was sie machen, einfach nicht in Ordnung ist in der jetzigen Situation gegenüber seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
Bleibt die Frage, wer kontrolliert das? Die Gastwirte sind aufgefordert, zumindest auf Plausibilität zu achten, in der Pflicht, die Angaben zu überprüfen, etwa durch Vorzeigen lassen von Ausweisen, sind sie nicht. Zweites großes Thema, private Feiern, die wiederholt Ausgangspunkt von lokalen Corona-Ausbrüchen waren. Gestern hatten sich Bund und Länder auf eine Art Stufenplan geeinigt. Ist die Corona-Lage vor Ort entspannt, bleibt alles wie es ist. Heißt in NRW, zu Hochzeiten oder anderen privaten Anlässen dürfen bis zu 150 Gäste kommen. Liegt die sogenannte Inzidenzzahl am Ort der Feier bei über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, wird die Gästezahl für Feiern in angemieteten Räumen dagegen massiv gedeckelt auf maximal 25. Und was ist, wenn die Inzidenzzahl nur über 35 steigt? Dann will NRW im Einzelfall entscheiden.
Wenn es jetzt in einer Gemeinde daran liegt, dass wir eine Infektion, sagen wir mal, in 3 Altenheime haben und sonst nichts haben, dann gibt es natürlich gute Gründe, es anders zu entscheiden. Und das gucken wir uns im Einzelfall an.
In jedem Fall aber gilt ab morgen landesweit, größere Feiern mit geplant über 50 Gästen müssen spätestens 3 Tage vorher beim Ordnungsamt angemeldet werden. Weitere Neuerungen in der Corona-Schutzverordnung, die ab morgen gilt: Weihnachtsmärkte sollen möglich sein unter Einhaltung strenger Corona-Regeln, Zugangssteuerung, Gästeregistrierung und genügend Abstand zwischen den Stehtischen am Glühweinstand. Und die 4 Adventssonntage vor Weihnachten sollen, wenn die Städte das wollen, verkaufsoffen sein, jeweils von 13 bis 18 Uhr.
Wir regeln das in der Corona-Schutzverordnung deswegen, weil wir der Meinung sind, dass wir damit das Gedränge in den Fußgängerzonen an den Samstagen und an den Freitagen, aber vor allen Dingen an den Samstagen, weil es diesen Sonntag gibt, entschärfen.
Dürfte aber Ärger geben. Schon im Sommer hatte die Landesregierung 4 zusätzliche verkaufsoffene Sonntage erlaubt, die aber nach Klagen der Gewerkschaft Verdi ausnahmslos alle vor Gericht gescheitert waren. Der Gaststättenverband DEHOGA begrüßte die Neuregelungen. Vor allem das Bußgeld für Falscheintragungen im Restaurant sei ein richtiges und wichtiges politisches Signal.
In der vergangenen Nacht zur besten Sendezeit in den USA haben Donald Trump und Joe Biden die erste Fernsehdebatte im Präsidentschaftswahlkampf absolviert. Dabei ist es hoch hergegangen. Hier ein kleiner Höreindruck.
I'm not going to answer the question because the question is,
radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
Ja, das musste man nicht wörtlich verstehen. Ich nehme an, Sie haben den Eindruck mitgekriegt. Katrin Brandt ist unsere Korrespondentin in Washington und ich habe sie gefragt, ob einer der beiden Kandidaten eigentlich jemals einen Satz zu Ende sprechen konnte in dieser Debatte.
Naja, das ist jetzt sicherlich zugespitzt. Ich habe tatsächlich vollständige Sätze gehört im Rahmen dieser über 90 Minuten. Und das wäre ja auch wirklich schlimm gewesen, wenn das nicht funktioniert hätte. Aber tatsächlich, der Eindruck, der überwiegende Eindruck war, dass diese beiden Männer, die ja vorhaben, die Weltmacht USA zu regieren, die sich darum bewerben, um dieses wichtige Amt, ganz offensichtlich nicht willig sind, auch nur einen einzigen vernünftigen Satz miteinander zu reden, geschweige denn sich zuzuhören oder sogar, ganz altmodisches Wort, sich auszutauschen. Das war so der Eindruck insgesamt und das war doch insgesamt auch ein deprimierender Eindruck.
Aber wenn die Debatte so relativ chaotisch und auch so wenig zugewandt war, gab es dann irgendeinen inhaltlichen Mehrwert?
Also beide hatten sich offensichtlich vorgenommen, ihre Anhänger zu mobilisieren und das ging in der Wahrnehmung der beiden offensichtlich am besten durch Selbstlob und Halb- und Unwahrheiten und persönliche Attacken und Beleidigungen. Joe Biden hat es immer wieder versucht, es gab ja 6 Themenblöcke und er hat sich zu jedem Themenblock was aufgeschrieben und offensichtlich auch auswendig gelernt und diese Botschaften hat er versucht loszuwerden. Er hat auch immer in die Kamera geguckt und versucht, die Amerikaner direkt anzusprechen. Das fand ich sehr schlau, das hat ihm so ein bisschen die Distanz zu dieser ansonsten hässlichen Debatte gegeben. Aber inhaltlich habe ich da nichts Neues gehört. Und da waren auch die wirklich wichtigen Themen sind auch viel zu komplex. Klimawandel oder das amerikanische Gesundheitssystem, das kann man eben nicht in solche kurzen Blöcke reinpacken.
Jetzt geht es ja für Trump und Biden darum, die Wechselwähler zu gewinnen. Aber hat diese Debatte denn dann irgendetwas gebracht für die Unentschlossenen?
Also wenn mir jemand nach dem Gucken dieser Debatte sagen würde, weißt du was, bleib mir weg mit Politik, die kriegen es nicht auf den Pin, die interessieren sich gar nicht für mich, hätte ich vollstes Verständnis. Das war wirklich eine Debatte, um Politikverdrossenheit zu schüren, ganz klassisch. Wir sehen gleichzeitig, dass die Lager sich schon sehr gefestigt haben vor dieser Wahl. Also der Anteil der Unentschlossenen liegt bei 10%, wahrscheinlich sogar weniger. Also es gibt gar keine Wechselwähler, wie wir sie aus Deutschland kennen, die quasi kurz vorm Wahltag noch entscheiden, wo sie jetzt ihr Kreuzchen machen. Es hat dazu beigetragen, diese Debatte weiter zu polarisieren. Und die Leute, die Trump toll finden, weil er diese Bulldozer-Mentalität hat, die werden ihm zugejubelt haben. Und die Leute, die glauben, dass Biden der einzige Erwachsene im Saal war, die werden ihm zugejubelt haben. Aber irgendwelche Brücken sind dadurch nicht gebaut worden.
Unsere Korrespondentin Katrin Brandt in Washington war das zur TV-Debatte zwischen Donald Trump und Joe Biden gestern. Das Problem gibt es schon seit Jahren und es wird eher schlimmer als besser. Mehrere EU-Staaten schränken die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit ein. Besonders am Pranger stehen da Ungarn und Polen. Die EU-Kommission hat wenig Mittel, die Rechtsstaatlichkeit solcher Mitgliedsländer zu erzwingen. Und jetzt nimmt sie einen neuen Anlauf mit einem sogenannten Rechtsstaats-TÜV. Aus Brüssel, Alexander Göbel.
Rechtsstaatlichkeit ist ein heißes Eisen in der EU. In den Debatten darüber schlagen oft die Emotionen hoch. Im Rechtsstaats-TÜV der EU-Kommission aber geht es um Fakten. Zum ersten Mal hat die Brüsseler Behörde den Zustand der Rechtsstaatlichkeit umfassend analysiert für alle 27 Mitgliedstaaten. Der Bericht sei ein objektiver Blick auf Gewaltenteilung, Korruptionsbekämpfung, Medienvielfalt und Unabhängigkeit der Justiz, unterstreicht die zuständige Vize-Kommissionspräsidentin Vera Jourova. Es war uns wichtig, endlich eine Übersicht zu diesen Indikatoren zu erstellen und zu sehen, wie sie zusammenhängen. Es sind die wichtigsten Zutaten eines Rechtsstaats und wenn etwas nicht stimmt, kann daraus ein ungenießbarer Cocktail werden. Zusammengebraut hat sich einiges. Während etwa Deutschland noch vergleichsweise gut wegkommt, stellt der Bericht vor allem Ungarn in allen Punkten ein schlechtes Zeugnis aus. Teils erhebliche Probleme dokumentiert der Bericht mit Blick auf die Unabhängigkeit der Gerichte, vor allem in Polen, aber auch in Bulgarien, Rumänien, Kroatien und der Slowakei. Politischen Druck auf Journalistinnen und Journalisten bis hin zu Bedrohungen macht der Rechtsstaats-TÜV vor allem an Beispielen aus Ungarn und Bulgarien fest, aber auch aus Kroatien, Slowenien, Spanien und Malta.
Si l'état de droit n'est pas respecté,
wenn die Grundwerte nicht geachtet werden, wie sollen wir dann gegenüber Beitrittskandidaten oder internationalen Partnern glaubwürdig sein? Ohne den Schutz des Rechts ist das gesamte europäische Bauwerk in Gefahr. Betont Justizkommissar Didier Reinders und sieht den Bericht als Frühwarnsystem. Jedes Jahr aktualisiert, könne er helfen, eine neue Kultur der Rechtsstaatlichkeit zu etablieren. Doch die Regierung von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán weist den Rechtsstaats-TÜV als absurd zurück. Kommissionsvizepräsidentin Vera Jourova stellt klar, der Grundwertebericht sei kein Ersatz für andere Maßnahmen, wie etwa Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge, wie sie gegen Ungarn und Polen bereits laufen. Deshalb ist es auch richtig, dass der mehrjährige Finanzrahmen, unser Haushalt, mit der Frage verknüpft sein wird, ob in einem Mitgliedstaat Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit eingehalten oder verletzt werden. Bei Verstößen gegen die Grundwerte sollen also künftig auch Fördermittel aus Brüssel gekürzt oder gestrichen werden können. Genau das fordern auch viele Abgeordnete des EU-Parlaments. Der liberale Moritz Körner etwa begrüßt den Rechtsstaatlichkeitsbericht der Kommission als wichtigen ersten Schritt, fordert aber Konsequenzen. Von der Kommission, vor allem aber von den Mitgliedstaaten.
Es darf keinen Rabatt auf EU-Werte mehr geben. Und deswegen muss der Kuschelkurs der Bundesregierung mit Orbán und Kaczynski beendet werden. Das Europäische Parlament wird auf einen starken Rechtsstaatsmechanismus pochen.
Ein Vorschlag der deutschen Ratspräsidentschaft für einen solchen Mechanismus ist von einer Mehrheit der EU-Staaten inzwischen angenommen worden. Im Parlament aber betrachten viele diesen Vorschlag als zu schwach gegenüber Orbán und Co. Ungarn und Polen wiederum drohen, den Start der Corona-Hilfen zu blockieren, sollte es eine Verknüpfung geben zwischen Rechtsstaatlichkeit und den Hilfszahlungen. Die Parlamentarier wollen den Entwurf jedenfalls kräftig verschärfen und kommende Woche darüber debattieren. Rechtsstaatlichkeit wird in der EU also ein hochemotionales Thema bleiben. Daran dürfte auch der neue, nüchtern vorgestellte Rechtsstaats-TÜV nichts ändern.
Der Dieselabgasskandal, bei dem ist ja eine wichtige Frage, wer persönlich verantwortlich ist für die geschönten Abgaswerte bei Autos von VW und Audi. Die Staatsanwaltschaft München hat deswegen den langjährigen Audi-Chef Rupert Stadler und drei Ingenieure persönlich angeklagt. Bei einer Verurteilung könnten ihnen bis zu 10 Jahren Gefängnis drohen. Der Prozess gegen Stadler hat heute begonnen. Allerdings hat das Gericht schon mal festgestellt, dass es sich bei den Taten, die Stadler zur Last gelegt werden, vermutlich nicht um aktives Tun handele, sondern maximal um Unterlassen. Aus München, Johannes Lenz.
Der Morgen des ersten Strafprozesses zur Dieselaffäre in Deutschland. Vor den hohen Mauern der Justizvollzugsanstalt Stadelheim in München hat sich eine große Traube von Reporterinnen und Reportern gebildet. Alle warten auf ihn. Dann fährt eine Mercedes-Limousine vor.
Guten Morgen, Herr Stadler.
Der Ex-Audi-Chef Rupert Stadler steigt aus und grüßt nur knapp zurück.
Fahren Sie nimmer Audi.
Auf Provokationen lässt er sich nicht ein. Er wirkt angespannt und bahnt sich einen Weg zum Hochsicherheitssaal der JVA Stadelheim. Es ist das erste Mal seit mehr als 2 Jahren, dass sich Stadler in der Öffentlichkeit zeigt. Äußerlich gibt er nicht mehr den taffen Top-Manager. Er hat sich die Haare wachsen lassen und macht einen softeren Eindruck. Doch eine Anfrage seines Verteidigers soll wenig später noch für Aufsehen sorgen. Die Justiz begründet die Wahl des Gerichtssaals im Gefängnis Stadelheim mit dessen Größe. Dort lassen sich die Corona-Abstandsregeln am besten einhalten. Trotzdem reicht er nicht annähernd aus. 280 Journalistinnen und Journalisten haben sich akkreditiert. Gerade mal 10 Plätze gibt es für sie im Saal. Am ersten Prozesstag tragen die Staatsanwälte die mehr als 90-seitige Anklageschrift vor. Rupert Stadler wird Betrug, mittelbare Falschbeurkundung und strafbare Werbung vorgeworfen. Er soll nach Bekanntwerden des Dieselskandals im September 2015 den Verkauf von Dieselfahrzeugen in Europa und in den USA nicht gestoppt haben. Audi hatte noch bis ins Jahr 2017-2018 Dieselfahrzeuge verkauft, in denen die deutschen Behörden unzulässige Abschalteinrichtungen gefunden haben. In der Folge sind die betroffenen Dieselfahrzeuge auf der Straße schmutziger als auf dem Prüfstand. Die Oberstaatsanwältin Andrea Meyer steht vor einer großen Herausforderung.
Wir müssen beweisen, dass Herr Stadler gewusst hat von den Manipulationen. Das wird nicht so ganz leicht sein, aber wir sind zuversichtlich, dass wir es hinkriegen, es ihm zu beweisen. Davon geht ja die Anklageschrift auch aus.
Neben Rupert Stadler müssen sich noch 3 weitere Ingenieure vor Gericht verantworten. Darunter der ehemalige Audi-Motorenchef und Ex-Porsche-Entwicklungsvorstand Wolfgang Hatz.
Wir erachten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft für unzutreffend. Nach unserer Überzeugung haben zwar bei der Audi AG Manipulationen im Softwarebereich stattgefunden, aber erst deutlich später, als es die Staatsanwaltschaft annimmt.
Er und die anderen Angeklagten sollen 2009 die Manipulationen der Abgaswerte von Dieselfahrzeugen veranlasst haben. Als der Staatsanwalt diesen Punkt vorliest, schüttelt Hatz kurz den Kopf. Während die Staatsanwaltschaft bei Stadler von einem Vermögensschaden von etwa 27 Millionen Euro ausgeht, sollen die anderen 3 Angeklagten einen Schaden von über 3 Milliarden Euro verursacht haben. Der Verteidiger Gerson Trüg vertritt den Angeklagten Ex-Audi-Motorenchef Wolfgang Hatz und hält dagegen. Und damit auch erst nachdem der Motorenchef den Audi-Konzern bereits verlassen hatte. Eine Anfrage des Verteidigers von Ex-Audi-Chef Stadler zum Prozessauftakt sorgt für Aufsehen. Er fordert Auskunft über die Autos der Richter. Hintergrund sei ein möglicher Ausschlussgrund wegen Befangenheit. Die Richter und die Schöffen sollten Auskunft erteilen, ob sie oder ihre Ehepartnerinnen und Ehepartner seit 2009 ein Dieselauto des VW-Konzerns gefahren haben. Eine Antwort steht noch aus. Dafür und vor allem für die alles entscheidende Frage, wer wusste wann von was, sind 180 Verhandlungstage angesetzt. Das dauert deshalb so lange, weil das Gericht dazu tief in die technischen Details der Dieselmotoren und Software einsteigen muss. Doch es geht voran. Am Ende des ersten Verhandlungstags haben die Staatsanwälte die ganze Anklageschrift vorgelesen. Spannend wird es in der kommenden Woche. Da werden sich auch die Angeklagten über ihre Verteidiger zu Wort melden. Während Stadler und Hatz alle Schuld von sich weisen, sind die beiden anderen Angeklagten Ingenieure geständig. Ob und wie weit sie die anderen belasten, wird sich dann zeigen.
Aus München war das Johannes Lenz. Der Autozulieferer Continental will zehntausende Stellen streichen. Manche Mitarbeiter könnten auch umgeschult bzw. weiterqualifiziert werden, heißt es. Aber eben nicht alle und einige Standorte werden ganz geschlossen. Zum Beispiel das Reifenwerk in Aachen mit 1800 Beschäftigten. Das ist seit heute offiziell. Schon gestern hatten Mitarbeiter in Hannover protestiert vor der Conti-Konzernzentrale. Und in Aachen sind viele Beschäftigte heute verständlicherweise verzweifelt. Aus Aachen, Silke Oettershagen.
Knisterndes Feuer in Tonnen. Etwas Wärme konnten die Mitarbeiter bei ihren tagelangen Mahnwachen brauchen. Vor 2 Wochen waren sie zunächst mit einem Infozettel am schwarzen Brett überrascht worden, dass es Pläne gibt, das Werk nach rund 90 Jahren zu schließen, erzählt Mitarbeiter Erjan Akin.
Von heute auf morgen kriegen wir uns halt Bescheid gesagt, der Laden macht zu und dann ja, muss halt neue Arbeit suchen. Ist halt so.
Die letzte Schicht musste ihren Dienst heute schon vorzeitig beenden. Die Geschäftsführung hatte angeordnet, die Maschinen außerplanmäßig runterzufahren. Schon kein gutes Zeichen. Dann heute die Bestätigung. Der Aufsichtsrat hat die Schließungspläne trotz vieler Proteste durchgewunken. Seelsorger laufen zwischen den weinenden Mitarbeitern, wie der 55-jährige Veit Ramitzki.
Ja, es ist ein Schock und ich bin tiefst traurig, denn es war mein Werk, in das ich arbeiten gegangen bin. Ich bin mit Herz und Seele hier hingekommen. Wir waren hier eine Familie, die zusammengearbeitet hat. Herzblut haben wir hier reingesteckt. Jetzt ist uns alles genommen worden.
Gewerkschaften und Mitarbeiter verstehen die Entscheidung nicht. Aachen galt immer als gesundes Werk, das schwarze Zahlen schreibt. Continental nennt als Gründe den Strukturwandel in der Autoindustrie und die Absatzkrise durch Corona. Trotzdem unverständlich, findet auch Aachens frisch gewählte Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen.
Das entzieht Aachen dem Boden und vor allem den Menschen, die hier arbeiten. Das ist für mich das Tragischste an der Schließung. Das ist ein Skandal, dass hier kaltblütig aus Profitinteresse einfach abgestoßen wird.
Die Stadt hat jetzt die Geschäftsleitung zu einem runden Tisch eingeladen. Der Betriebsrat, der ebenfalls von der Entwicklung überrascht wurde, will sich jetzt erstmal juristisch beraten lassen und dann den Mitarbeitern helfen.
Beim Conti Reifenwerk in Aachen war Silke Oettershagen. Für viele Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof sieht es etwas besser aus. Allerdings nicht für alle. Tausende Mitarbeiter werden ihren Job verlieren. Der letzte deutsche Warenhauskonzern hatte Anfang April im Zuge der Hilfe in der Corona-Krise ein Insolvenzverfahren angemeldet. Das ist heute aufgehoben worden und das Unternehmen kann nun die Sanierungspläne umsetzen. Aus Essen Einzelheiten von Denise Friese.
Mit der Insolvenz unter dem Schutzschirm ist die Essener Warenhauskette Karstadt Kaufhof eine große Schuldenlast losgeworden. Gläubiger haben auf etwa 2 Milliarden Euro verzichtet, damit die Kaufhäuser saniert werden können. Vor allem soll nun das Online-Geschäft besser mit den Warenhäusern vernetzt werden. Um die Kaufhäuser für die Zukunft aufzustellen, gibt es allerdings auch einen harten Sanierungskurs. Schon Ende Oktober werden mehr als 40 Warenhäuser geschlossen. Über 4000 Beschäftigte von Karstadt Kaufhof verlieren ihren Job. 13 Kaufhäuser schließen allein in NRW, zum Beispiel Kaufhof in Dortmund, Düsseldorf und Witten und Karstadt in Bonn und Gütersloh. Im April hatte der Lockdown durch die Corona-Pandemie den angeschlagenen Karstadt-Kaufhof-Konzern nach Angaben des Managements zur Insolvenz gezwungen. Die Warenhäuser hatten aber schon seit Jahren starke Umsatzeinbußen und Verluste.
Der sogenannte Fall Bergisch Gladbach, das ist ein Fall von sexualisierter Gewalt gegen Kinder, der ganz besondere Schlagzeilen gemacht hat, denn dahinter steckt ein ganzes Netzwerk von Männern, die Kinder Gewalt angetan und ihre Taten gefilmt haben und dann haben sie sie ausgetauscht, Kinderfoltervideos, die meistens beschönigend Kinderpornografie genannt werden. In Köln steht der Familienvater Jörg L. vor Gericht, mit dem die Ermittlungen ihren Anfang genommen hatten. In dem Prozess sind heute die Plädoyers gehalten worden. Jochen Hilgers.
3 Stunden dauerten die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Die Strafanträge, die Gerichtssprecher Jan Ott dann zitierte, waren eindeutig.
Ich kann Ihnen aus diesen Schlussvorträgen die Anträge mitteilen. Die Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft hat für den Angeklagten eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten beantragt. Sie hat darüber hinaus beantragt, ihn in der Sicherungsverwahrung unterzubringen und den Haftbefehl aufrechtzuerhalten.
13 Jahre und 6 Monate Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Gerade die Forderung nach anschließender Sicherungsverwahrung muss niederschmetternd auf den 43-jährigen Angeklagten gewirkt haben. Wird das Gericht dem Antrag folgen, dürfte er für viele weitere Jahre nicht in Freiheit gelangen. Wenn überhaupt. Über Einzelheiten der Plädoyers wurde indes heute nichts weiter bekannt, da die Öffentlichkeit ausgeschlossen worden war. Auch der Anwalt des Angeklagten äußerte sich nicht. Er wird aber vermutlich bis zuletzt versuchen, eine Sicherungsverwahrung für seinen Mandanten zu verhindern. Ob dies gelingt, ist sehr unklar. Das Gericht ließ sich an den Verhandlungstagen, die mit Öffentlichkeit stattfanden, nicht in die Karten schauen. Von Zeugen aber, darunter ein bereits verurteilter Mittäter, wurde der Angeklagte schwer belastet. In Chatgruppen hatten sie demnach nicht nur Bilder getauscht und sich gegenseitig zu schweren sexuellen Straftaten gegen ihre Kinder angestachelt. In mindestens einem Fall sollen sie auch ihre Kinder untereinander zur Begehung schwerer sexueller Gewalttaten getauscht haben. Nach den heutigen Plädoyers wurde die Verhandlung unterbrochen. Gerichtssprecher Jan Ort schildert den weiteren geplanten Ablauf.
Die Kammer berät und wird dann am kommenden Dienstag um 14 Uhr ein Urteil verkünden. Die Urteilsverkündung ist immer öffentlich.
Der Angeklagte hatte das Verfahren konzentriert und überwiegend gefasst verfolgt. Nur bei Aussagen aus seinem familiären Umfeld musste er mitunter mit den Tränen kämpfen. Vor allem, als er hörte, dass seine mittlerweile 2,5-jährige Tochter ihn, den Vater, so vermisse. Den Ermittlern der Kripo hatte er wichtige Hinweise gegeben. Sie hatten bei ihm mehrere Terabyte an Computerdateien sichergestellt. In manchen Chats waren bis zu 1.800 Interessenten im Netz unterwegs. Möglicherweise gibt es bis zu 30.000 Verdächtige in dem Netzwerk. Im Gefängnis lebt der 43-Jährige aus Sicherheitsgründen unter einer Legende. Seine Mithäftlinge glauben, er säße wegen Betruges ein.
Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.